Ja, oh Gott, darum bitten wir auch konkret, dass du hier in unserer Mitte bist und uns dein Wort erklärst. Amen. Nun, es ist eine spannende Sache, für mich auf jeden Fall, vielleicht auch für jeden, um zu dem Thema Ehe etwas zu sagen. Wir haben gerade gesungen, dass man sich streiten und dennoch lieben kann. Nun, ich glaube, dass das sehr real ist, wenn man in einer Ehe lebt. Da ist mal Auseinandersetzung, da ist mal Streit. Und wenn man sich dann nicht auch dennoch lieben kann, dann wird es schwer. Und eigentlich ist die Bibel so nüchtern und so real, dass nicht gesagt hat, jeder Streit ist schon böse. Es heißt ja, sogar, dass man sich streiten kann, aber dass man dabei nicht sündigen soll. Oder dass man über seinen Zorn nicht die Sonne untergehen lassen soll. Das sind ganz praktische Anweisungen, die so real sind. Und vom Gefühl her sagen wir schon, sobald vielleicht jemand, wenn wir etwas sensibel sind, zornig wird, das ist schon Sünde. Und dann fangen wir alles an zu unterdrücken und dann werden irgendwie andere Anlässe gesucht, um irgendwie diesen aufgestaute Emotion loszuwerden. Und ja, dann kommt all das dabei raus, was in dieser Welt nun mal auch geht. Man geht auseinander oder es knallt und es wird geschlagen. Oder es sind alles ganz üble Sachen. Nun, wenn wir über Ehe reden, ist das ja natürlich ein bisschen herausgegriffen. Weil Paulus hier in den Epheserbrief die ganze Sache so wunderbar aufbaut. Wenn wir nun hier anfangen zu lesen mit der Ehe und so weiter, dann kann es sein, bei dem ersten Wort, da schnappen wir schon zu. Das kann doch nicht wahr sein, wie altmodisch, das stimmt doch gar nicht mehr in unserer Zeit. Aber wir müssen eigentlich das Gesamte in dem Gesamtkontext der Bibel lesen, weil sonst dann verstehen wir nicht, was die Grundlage ist von dem, was hier eigentlich gesagt wird. Und die Grundlage in den Epheserbrief alleine schon fängt an mit einem wunderbaren Lobpreis Gottes. Und da ist darüber geredet, was in Christus Jesus alles für uns bereitet ist. Das heißt, hier wird gesagt, dass Jesus Christus Stück weit ein Fahrzeug für uns ist. Wir müssen in diesem Fahrzeug Platz nehmen. Und wir sollen in diesem Fahrzeug dann mit ihm, es steht buchstäblich da, in ihm sehr vieles lernen. Mit ihm zusammen, nicht ohne ihm. Denn wenn wir diesen Text ohne Jesus lesen, dann kommt sofort Ärgernis an allen Seiten. Deswegen will ich das jetzt vorwegnehmen. Es ist so wichtig, eigentlich müsste man erstmal da ausführlich anfangen, damit man versteht, was das Fahrzeug ist, was die Grundlage ist von dem, worauf dann diesen Text über die Ehe steht. Und überhaupt ist es so, dass, wenn man jetzt kurz vor in Epheser 5, diesen Text, den wir lesen wollen, es steht in Epheser 5, ab Vers 21, aber dann findet diese ganze Auseinandersetzung über Ehebeziehung statt. Aber kurz davor sehen wir auch schon, was der Anlass ist. Vielleicht lese ich das mal kurz als Einführung, dass wir auch wissen, ja, man könnte sagen, in welchem Geist wir eigentlich stehen sollten. Das ist ganz interessant. Paulus sagt hier in Epheser Kapitel 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Also das ist, was hier als Haupt angesagt ist. Werdet voll Geist und nicht voll Wein. Man könnte sagen, worin Ausschweifung ist, und das kann in alle anderen Dingen, wo nach einem Rausch, nach einem High gesucht wird. Es kann mit Drogen sein, kann Sexualität sein, es kann vieles sein, was so diese Ausschweifung in sich. Also da sollen wir nicht voll mit werden, wir sollen voll mit Geist werden. Und dann wird gesagt, wie wir voller Geist werden. Da wird gesagt, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wurde vorher schon vorgelesen. Indem wir das tun, werden wir voll Geist. Also das voll Geist werden ist nicht nur so von Herr, fülle mich mal so von 0 auf 100. Nein, hier ist eine Tätigkeit beschrieben. Wenn wir in diese Tätigkeit üben und leben, da werden wir voll Geist. Da werden immer mehr Lieder und immer mehr Dank aufkommen. Und das ist ja krass, was hier steht, dass wir Dank sagen sollen in den Namen unseres Herrn Jesus Christus und das alle Zeit für alles. Ups. Naja, bleiben wir im Thema. Danken wir zunächst mal für unsere Ehe. Wenn wir drin leben, ich weiß nicht, ob es hier Singles gibt, aber auch hier gelten hier Regeln, also in Beziehungen generell. Und auch hier gilt es, auch wie wenn wir alleine leben, sind das die Hinweise, wie wir voll Geist werden. Und dann auch das Nächste, und da fängt ja unser Text an, im Vers 21, und da muss man das weiterdenken. Also Hauptsache ist, wir werden voll Geist. Und dann heißt es, wir werden auch voll Geist, indem wir uns einander in der Furcht Christi unterordnen. Also das ist, man könnte sagen, Haupt. Wir werden voll Geist, wenn wir gegenseitig uns einander unterordnen. Und das ist ein Hauptthema und ich möchte das jetzt noch ein bisschen ausführen, weil das sehr, sehr wesentlich ist, weil dann kommen wir weiter in den Text und wird es dann detaillierter auf die Ehe oder auf die Ehepartner, auf Frau und auf Mann angewandt. Nun, das sich gegenseitig unterordnen, finden wir in mehreren Stellen, vielleicht noch mal was gelesen bei Petrus, in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5. Da geht es zunächst mal um Jüngeren und denen werden gesagt, ordnet euch den Ältesten unter. Und dann, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Nun ein Vers, der so klar macht, wie wir in Demut zueinander stehen sollen. Es wird schlicht beschrieben. Wenn wir es nicht tun, dann widersteht uns Gott. Dann ist der Heilige Geist, der Geist Gottes nicht in uns. Und dann ist Gott gegen uns. Weil wir auf eigenen Wegen gehen, wir sind hochmütig. Wir verteidigen nur uns selbst, prahlen vielleicht. Nun, wir wissen, dass wenn andere Menschen so sind, dass das sehr lästig ist. Bei anderen ist es immer leichter zu sehen. Ja? Wenn wir das schon wissen, können wir vielleicht nachvollziehen, dass wenn wir so drauf sind, dass das für andere Menschen genauso ist, als wir es bei ihnen empfinden, wenn sie hochmütig sind. Auch Paulus schreibt in Philipper Kapitel 2, die Gesinnung Jesu. Nun, ich habe gesagt, Anfang von Epheser ist, dass wir in Jesus Platz nehmen, dass wir praktisch in diese Gesinnung, wie Jesus Christus lebte, auch praktisch uns eintauchen. Dann werden wir verstehen und auch Kraft bekommen, die Dinge, die hier stehen, auch zu vollbringen. In Philipper 2, Abvers 5 heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Nun, dieses Erniedrigen ist es erstmal, dass er als Gott Mensch wurde und dann auch noch als Mensch sich am Kreuz hat schlagen lassen, ohne Widerstand zu leisten und sich so erniedrigte, dass er geschlagen, gespuckt wurde, dass er geschmäht wurde. Nun, das ist ja eine Einstellung, die ist Unglaublich. Aber wir können in dem Sinne nur von Jesus Christus diese Gesinnung lesen, lernen. Es heißt, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, alle die mühselig und beladen, und sagt, ich will euch erquicken. Und dann heißt es, dass Jesus von Herzen sanftmütig und demütig ist. Das heißt, genau diese Sanftmut und Demut können wir von Jesus lernen. Und das brauchen wir auch als Grundlage für das, was hier nun auch folgt. Paulus hat nun den Mut, nachdem er in den ersten drei Kapiteln die Grundlage des Glaubens dargestellt hat, im zweiten Teil des Epheserbriefs nun in Ermahnungen überzugehen. Ermahnung. Also allein das Wort schon, ja. Merkt, dann halten wir schon ein wenig die Atem ein. Es kann doch wohl nicht sein. Wir sind doch in Ordnung, wir brauchen doch keine Ermahnung. Aber offensichtlich ist hier wieder so nüchtern die menschliche Natur angesprochen, die so störrisch ist und gegen Gott sich auflehnt und immer wieder sich selbst in Hochmut emporarbeitet und meint, ich schaffe das schon alleine. Deswegen sind die Ermahnungen notwendig. Aber wie gesagt, die Ermahnungen stehen auf dieser Grundlage der Erklärung von dem Reich Gottes, von dem Fahrzeug Jesus Christus, worin wir Platz nehmen können. Und das ist die Vorbedingung für das, was wir jetzt lesen. Und jetzt geht es auch durch die Bedingung hin, dass wir hören, wir sollen, man könnte sagen, Gott folgen, wir sollen Nachahmer Gottes werden, Kapitel 5, Vers 1, Epheser, und dann sollen wir voll Geistes werden. Und wir werden voll Geistes, indem wir diese Gesinnung Jesu haben, uns einander unterordnen. Das ist, was die Schrift sagt. Und nun geht es in diese Ermahnungen weiter. Wird gesagt, wir werden voll Geist, wenn wir uns gegenseitig unterordnen. Und nun wird die gegenseitige Unterordnung auch im Gefüge der Ehe noch näher gedeutet. Also, ich sage ja bevor, dass dann anfängt, weil es fängt ja mit den Frauen an. Ja, also in dem Sinne, Ladies first. Ja, aber mit den Ermahnungen, ja. Also bitte bleibt dabei, alles auf dieser Grundlage, alles in dem richtigen Geist, ja. Weil das ist etwas, was in unserer Zeit überhaupt nicht populär ist, was hier dann steht. Nun, hier steht dann die Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter als dem Herrn. Frauen, wir unterordnen unter diesem Mann. Herr, du kennst doch gar nicht meinen Mann nicht. Versteht ihr? Also da stockt sich alles, ja? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, Herr, also jetzt fragen wir mit den Frauen an, aber die Männer, die kriegen die Portion auch, ja? Also, aber da, das geht quer entgegen unserer Einstellung, ja? Also, wir wissen gar nicht, was mir damit angeht. Also gut, ich bin ja keine Frau, aber ich habe eine Frau und ich sehe bei ihr natürlich, dass das manchmal sehr schwierig ist. Ich weiß ja auch, wie ich manchmal bin, auch öfter. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann so denkt, mit dem sich unterordnen. Vergiss. Nun, das ist eben die Situation, wo wir stehen. Ja, wir merken, diese Ermahnung geht quer gegen unsere Gefühle. Vielleicht auch für unser natürliches Gefühl von Realität. Stimmt doch gar nicht, kann doch gar nicht. Aber hier wird einfach so gesagt, ihr Frauen, ihr sollt euch unterordnen, indem ihr, wenn ihr in der Ehe lebt, euch unter eurem Mann ordnet. Nun, bei den Männern, ich nehme das vorweg, dass wir die Perspektive auch sehen, da wird dann gesagt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, aber ich tue das jetzt eben vorfügen, die Männer sollen sich unterordnen unter ihre Frauen, indem sie sie lieben. Ja, also, weil das war das Überschrift, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Nun wird die Unterordnung der Frau konkretisiert, indem sie sich den Mann unterordnet, und die Unterordnung des Mannes wird beschrieben, indem er liebt. Nun, erstmal eben auf diese erste Seite, Frauen. Als erst, Ladies first, also nochmals hier in diesem Kontext, es ist natürlich etwas, wenn wir uns unter der Ermahnung stellen wollen, müssen wir ja schon demütig sein. Wenn wir zum Glauben gekommen sind und in dem Fahrzeug Platz genommen haben, in dem Herrn Jesus Christus, dann ist es auch so, wenn wir von ihm lernen, demütiger werden, dass wir uns dann auch vielleicht mal ermahnen lassen wollen. Freiwillig. Aber natürlich, das ist nicht leicht zu verdauen. Aber hier wird es gesagt. Nochmals, die Frauen sollen den eigenen Männern als dem Herrn oder wie man sich dem Herrn unterordnet, so soll man sich den Mann unterordnen. Aber Herr, mein Mann ist doch gar nicht wie du. Der ist weit weg von dir. Verstehen wir? Da kommen all diese Erörterungen, die einfach hier keinen Platz haben. Und das müssen wir einfach wissen, dass diese Ermahnungen geistlicher Art sind. Es ging ja darum, werdet voll Geist. Und die Bibel sagt, der Geist ist gegen das Fleisch gerichtet. Die stehen in Krieg miteinander. Also, versteht ihr? Also ich hoffe, ihr hakt nicht ab und ihr nehmt jetzt langsam das an. Und nun wird es begründet, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als Retter des Leibes. Nun, ein hohes Wort. Der Mann ist Haupt. Worauf begründet sich das dann? Ist das dann wirklich so? Nun, das geht zurück und jetzt schlagen wir den ganzen Bogen, jetzt auch zum Alten Testament, da wo man könnte sagen, Mann und Frau geschaffen wurden. Und da liegt man, könnte sagen, schon etwas verborgen. Denn nachdem sie, man nennt das den Sündenfall, begangen, wurden sie bestraft. Also wir kennen das ganze Spiel. Also Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen. Und dann stellt ihnen Gott, sie haben sich versteckt. Und dann fragt jetzt Adam, was hast du gemacht? Und dann, ja, meine Frau und... Die Frau sagt, nein, die Schlange, also es wird weitergeschoben und Gott rollt dann ein nach dem anderen ab. Erst die Schlange, bestraft. Dann, und Frau wiederum, Ladies first, die Frau. Und das finden wir dann in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 16. Zu der Frau sprach Gott, ich werde sie vermehren, die Mühsal deiner Schwangerschaft und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Offensichtlich war das von Anfang an nicht so gedacht. Paradies, waren offensichtlich diese Schmerzen nicht vorangelegt, aber das wurde nun als Strafe gegeben. Und dann heißt es, eine ganz wichtige Sache, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Oh wei, hier steht's. Sie hat Verlangen, in einer Beziehung zu ihrem Mann zu stehen, aber was kriegt sie als Retourkutsche? Er herrscht. Nun, natürlich, das ist im Sinn eine Strafe. Hier wird nicht gesagt, ihr Männer herrscht über eure Frauen. Ja, pass auf. Es wird natürlich in vielen Kulturen und auch unter uns an vielen Ecken einfach auch missbraucht. Sagen wir, naja, wir sind die Herrscher und die Paschas und so weiter und die Frauen, die haben mal zu tun, was wir so meinen. Nun, es ist eine schwierige Sache, aber hier wird man können sagen, die Tatsache schlicht beschrieben, einer Ordnung, die natürlich nun bedingt durch den Sündenfall als sehr negativ empfunden wurde. Auf jeden Fall aus Sicht der Frau. Und das war ja ihre Strafe, das war ihre Sache. Nun, das jetzt vielleicht die Begründung, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist eine, man könnte sagen, positive Formulierung und auch positiv gemeint, wenn auch der Mann auf jeden Fall, das hilft ja sehr, auch im Sinne des Herrn unterwegs ist, dann ist das vielleicht eher zu verkraften. Aber das sind alles keine Bedingungen hier. Diese Realität der Unterordnung unter dem Haupte, Mann, wird uns vielfach beschrieben oder mehrfach auch im Neuen Testament. Wir finden zum Beispiel in 1. Korinther 11 eben diese Realität beschrieben. Also ich möchte das kurz lesen, ab Vers 7 oder ab Vers 3, da heißt es, 1. Korinther 7, Entschuldigung, 1. Korinther 11, Vers 3, da heißt es: Ich will, sagt Paulus, den Korinthern, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Und da begründet er das und dann den gleichen Kapitel Vers 7, zweite Teil, sagt er, da er, also der Mann, Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Nun, hier bezieht sich das auf den Anfang, auf die Schöpfungsgeschichte, die positiv gesehen, man könnte sagen, die Verhältnisse in der Ehe oder in der Beziehung beschrieben. Denn in der Schöpfungsgeschichte, wir gehen immer eben hin und her, finden wir diese Grundlage, wie Mann und Frau gemacht wurden. Und wir finden in Kapitel 2, dass erst Adam, der Mensch, der Mann da war. Und dann im Vers 18 eine ganz eigenartige Beschreibung war: Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun, der Mensch, der Mann, Adam, der hat gar nicht gemerkt, dass es nicht gut ist, dass er allein ist. Er war im Paradies, alles funktionierte wunderbar. Häufig ist das so bei einem Mann, wenn alles funktioniert, das ist eben sein Motto. Ein Computer stürzt nicht ab, alles geht glatt, ja. Also dann ist die Welt in Ordnung. Ja, und da kann man ja auch noch die Frau dabei haben, wenn die Beziehung funktioniert, ja, in seinem Sinne, dann ist die Welt in Ordnung, ja. Also, und er merkt gar nicht, dass er nur in diesem Funktionmodus so alleine ist. Der Alleinherrscher seines Lebens, Pascha. Er merkt es gar nicht, deswegen muss Gott ihm da sagen: Hey, pass auf, es ist nicht gut, dass du allein bist. Ich werde mal eine Hilfe schicken. Und wenn wir alleine diesen Vers schon lesen, dann merken wir, wozu die Frau Gehilfin sein sollte. Nämlich zu einem Mangel an Seiten des Mannes. Nun, wir müssen das so sehen, denn häufig sehen wir so, wenn der eine der andere hilft, dass der Geholfene sich unterordnet und der Helfer oder die Helferin übergeordnet ist. Das ist, was wir normalerweise empfinden. Und wenn wir auch, man könnte sagen, in diesem Sinne, dass die Frau ist gekommen, um dem Mann zu helfen, dann steigt sie sofort auf eine Position: Ich kann helfen auf einer Ebene, wo er sehr schwach ist. Nun, welche Ebene ist das? Die Beziehungsfähigkeit. Ja? Da ist tatsächlich die Frau besser. Sie ist dazu gemacht. Das war von Anfang an Gottes Absicht. Du Frau, du bist dazu gemacht, um deinen Mann klarzumachen, es ist nicht gut, dass du nur im Funktionsmodus lebst, sondern dass du in Beziehung lebst. Nun, in dieser Sache ist es natürlich ganz leicht, dass die Frau, gerade was Beziehungsfähigkeit angeht, sich ja auch besser fühlt. Sie ist ja auch besser. Aber nun kommen wir in eben diese große Gefahr, dass Gott es so nicht gedacht hat. Gott hat gedacht, dass sie den Mann, der von Anfang an Erste war, nun, man könnte sagen, als eine Stütze, eine Gehilfin, die ihm dienend hilft. Das war ja, man könnte sagen, von Anfang an so gedacht. Das ist eine ganz andere Aussage. Und hier finden wir auch Sinn und Zweck, wie die Frau, man könnte sagen, nun helfen soll, beziehungsfähig zu werden. Aber wir stecken sofort in der Gefahr, dass sie sich überhebt. Und nun sagt die Schrift hier bei Paulus, Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch unter. Und wir verstehen, warum das so schwer ist. Weil die Frauen diesbezüglich wirklich besser sind. Ja? Nun, das ist hier die Herausforderung. Sie soll also Gehilfin, ein Beistand sein. Gegenen für den Gott benannten, die von Gott benannten Mangel zu dem Zweck, dass er beziehungsfähig wird. Gewaltig. Welche Aussage. Nun kommen wir ein bisschen in diese Perspektive. Das war vor dem Sündenfall, da war alles noch in Ordnung und da lebte Mann und Frau noch in dieser Ordnung. Vers 5, Vers 23, da finden wir dann nochmals diese Begründung, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er das Retter des Leibes. Es ist so interessant, dass hier in diesem Text mehrfach die Rede ist von einem Vergleich mit Christus und seiner Gemeinde. Gerade zu diesem Thema. Fassen wir, während alle anderen Themen sieht das nicht so klar beschrieben. Aber bei diesem Thema ist diesem Vergleich andauernd aufgeführt. Eben wie Christus Haupt ist, soll der Mann Haupt sein, aber er ist es. Er ist einfach eingesetzt als das. Nun, ob er es ausübt oder nicht, das wird jetzt hier einfach nicht beschrieben. Er soll es ausüben, das kommt dann nachher. Aber hier wird einfach die Verhältnisse von Gott, man könnte sagen, wieder ins Lot gerückt. Die Frauen kommen zurück zu dem, was vorher von euch gedacht war von Gott. Ihr seid Gehilfin. Ihr seid eine Stütze und das sollt ihr tun. Nun, das ist eine ganz wichtige Sache. Also manche sagen, ja, ja, der Mann, der ist das Haupt, aber die Frau ist der Hals und sie bewegt eben das Haupt hin und her. Ja? Nun, ist ja natürlich eine bisschen komische Aussage, Stück weit stimmt es, aber wir müssen wissen, dass wenn das so ist, und wie es hier so steht, der Hals kann nicht retten. Das Haupt kann retten. Und sie kann noch so viel das Haupt links und rechts bewegen, aber wenn sie sich nicht auf diese Rettung, die vom Haupt her, von oben her kommt, einlässt, wird keine Rettung da sein. Nun, meine Frau hilft mir manchmal sehr, meinen Blick auf etwas zu richten, was ich überhaupt nicht sehe, was ich überhaupt nicht im Blick habe. Ich übersehe es buchstäblich. Ich trete in so manches Fettnäpfchen, nicht allein als Mann, sondern auch als Holländer. Wir haben eine andere Art und sprechen die Dinge so manchmal etwas komisch an und so weiter. Und sie lenkt meinen Blick da drauf. Und Martin, pass auf. Also manchmal habe ich auch so eine Art, dass ich auch so über sie, so salopp rede und so weiter, ganz, ganz böse. Und dann kann ich natürlich zwei Dinge sagen, oh, immer du mit deiner, also, aber ich kann auch es so sehen, dass sie mich lenkt auf ein Problem in mir und dass ich dann mich umkehre. Nun, Christus, er ist Retter des Leibes, der Gemeinde und wie gesagt, diesen Bild mit dem Hals ist eine Krücke, weil eigentlich ist Christus das Haupt und die Gemeinde den ganzen Leib, also nicht nur den Hals. Das heißt, die Frau ist doch mehr als nur den Hals. Ist auch wie schön. Nun, das ist hier beschrieben. Darum, Vers 24, sollen nun, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ups. In allem. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier und da, ja, okay, machen wir, aber in allem. Nun kommt wieder, man könnte sagen, und dann gibt es Bereiche, ja, ich sage nochmal so, da sage ich, nein, das geht gar nicht, ja. Und die Bereiche werden jetzt inzwischen auch jetzt gesellschaftlich also unter Schutz gestellt und so weiter. Zum Beispiel auch Bereich Sexualität. Also wir kommen noch den Männern, also die sollen das nicht ausnutzen und so weiter, aber jetzt bleiben wir eben hier. In allem bedeutet auch wirklich, auch in diesem Gebiet. So sagt Paulus das in 1. Korinther 7, das war ein Text, den ich vorher auch noch erwähnen wollte, aber jetzt ganz kurz gesagt, 1. Korinther 7, Vers 3, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Eheliche Pflicht, wir lesen einfach, ja, dass wir zu der Ehe stehen. Nein, hier meint auch die Sexualität. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern den Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Nun, eine eigenartige Aussage, aber so realistisch. Ich glaube, das ist einer der Gebiete, wo auch christliche Ehen am meisten gefährdet sind. So ein Gebiet, wo man könnte sagen, die Frau auch jetzt bestätigt durch die Gesellschaft die Herrschaft in Hand hat. Wir sind ja Herrinnen über unseren eigenen Bauch, so die Emanzipation. Und das ist eben entgegen dem, was hier geschrieben steht. Nochmals gesehen, also ich hoffe nicht, dass ihr jetzt abhakt und gar nicht mehr mitkommt, sind wir noch im Geist, also bleiben wir dabei, ja? Also da geht es darum, es geht ja, ordnet euch einander gegenseitig unter. Und es geht darum, werdet voll Geistes. Und da werden ja Dinge angesprochen, die gehen ganz schön ins Fleisch, oder? No, jetzt gehen wir zu den Männern, also, dass sie ihr Senf auch noch abbekommen. Also, Vers 25, und wir müssen sehen, dass dann ein Text folgt, die ist viel länger. Hat viel mehr zu sagen. Nun, das fängt ja alleine schon, ihr Männer, liebt eure Frauen. Hier steht nicht das Wort Eros, ja? Es geht also nicht um erotische Liebe, nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber hier steht Agape. Es ist eine Liebe, die nur im Sinne Gottes zu verstehen ist. Deswegen steht auch da, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das heißt, da finden wir diese Liebe in Christus begründet. Darum heißt es auch, die Liebe ist aus Gott. Die Liebe liegt darin, dass Gott uns zuerst geliebt hat, nicht, dass wir Gott geliebt hätten. Wir sind zu so einer Liebe natürlicherweise gar nicht imstande. Aber wir sollen lieben. In einer Art, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Nun, das geht gar nicht ohne Christus. Das geht gar nicht, wenn wir nicht in ihm Platz genommen haben. Deswegen nochmals erinnern wir uns daran. Und wir brauchen, wenn wir Männer, die auch angesprochen sind, sofort seine Hilfe. Wie für die Frau es vielleicht in der Position, wo sie doch besser ist, was Beziehung angeht, sich unterzuordnen, vom Fleisch her am schwersten ist, das zu tun, ist es für den Mann am allerschwersten, genau das zu tun. Es ist doch viel leichter, sich unterzuordnen. Das heißt, das hört man ja auch sehr häufig so salopp. Also, wenn du hier einen Termin hast, dann geh mal zu meiner Chefin. Und da wird die Frau zur Chefin gemacht, weil man sagt, ja, wenn die ja sagt, dann ist Ruhe. Ja, und dann tut der Mann sich unterordnen, aber er nimmt nicht die Verantwortung. Er liebt nicht. Es kann durchaus sein, dass man sagt, in gegenseitiger Absprache, jetzt bestimme du oder sagst du mal, aber häufig geht es dahin, dass der Mann alles abgibt. und sich zurückzieht. Sicher, wenn ein bisschen Spannung ist. Was tut die Frau? Die fängt noch viel mehr an zu reden. Was macht der Mann? Er sagt gar nichts mehr. Und irgendwann dann fängt er an, sein Hobby zu betreiben, was auch immer das ist. Nun, das sind allgemeine Reaktionen. Klar gibt es auch Unterschiede und es gibt auch da Männer, die reden und Frauen, die still sind. Aber generell ist das so ein Muster. Nun, hier geht es um Liebe und diese Liebe ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil sie sofort verglichen wird mit wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst sogar für sie dahin gegeben hat. Nun, da werden die Dinge also aufgelistet, wie Christus die Gemeinde liebt. Er hat sich hingegeben, erster Punkt. Er hat sie geheiligt. Also lesen wir da weiter. Er hat sie geheiligt, um sie zu heiligen. Das heißt, aussondern, ein sehr schönes Bild, wenn wir das jetzt übernehmen auf die Beziehung. Also so heilen wie Christus heiligen können wir gar nicht, aber wir sollen, man könnte sagen, auch das Absondern praktizieren. Meine Frau ist nur für mich abgesondert. Nur für mich. Und da muss ich aktiv sein. Das muss ich betreiben. Nun, gar nicht so leicht. Auch das. Und dann geht es weiter, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Nun, hier wird dann gesagt, dass Reinigung, wird auch ganz nüchtern gesagt, dass die Frau auch nicht in allem rein ist. Und das merkt man dann auch, dass in ihre Emotionalität manchmal Dinge rüberkommen, die einfach auch runterdrückend sind. Auch in seiner Art nicht so zur Sache, ja, nicht so sachlich. Und das ist gar nicht so leicht, für den Mann damit umzugehen. Häufig geht es darum, dass meine Frau meint zu wissen, was meine Motivation ist. Dann muss ich ihr einmal deutlich machen, du meinst alles zu wissen, aber das war gar nicht meine Motivation. Und dann müssen wir darüber reden. Und das sind so die Auseinandersetzungen, die da sind. Aber dann hilft ja nur, wenn wir jetzt Wort gegen Wort haben, das Wort Gottes. Dieses Wort ist unparteiisch. Und die Reinigung findet in dem Sinne nur im Wort Gottes statt. Ihr Männer, ihr müsst euch besser auskennen in dem Wort Gottes. Weil wenn ihr das reinbringt, kann Ruhe entstehen. Klarheit. Nun, keine, wie gesagt, leichte Sache, aber das sind Anweisungen, die hier stehen. Nur das Wort ist auch so, und das sagt die Bibel, unterscheidet zwischen Seele und Geist. Ob was nur emotional ist oder nur auch geistlich richtig. Nun, das tut das Wort Gottes. Also, was ist der Zweck? Also, der Zweck ist, damit er, Christus, die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das heißt, so ist Christus tätig an seiner Gemeinde, dass Flecken, das heißt Unreinheiten, bereinigt werden, vergeben werden. Das Runzeln, das da, was immer auch wieder im Verhalten abdriftet, nun zu einem Tadellosen wird, das ist seine Tätigkeit. Und da sind wir miteinander auch ein Leben lang tätig. Und die Männer haben da offensichtlich mehr Verantwortung bekommen als die Frauen. Nun, hier werde ich etwas stiller. Da geht es ja an mir. Da werde ich ja angesprochen. So zu lieben wie Christus die Gemeinde mit diesen Inhalten ist eine mächtige Aufgabe. Fängt diese doch nicht an, indem ich immer wieder auf die Knie gehe und sage, Herr Jesus, ich backe das nicht. Bitte, bitte. Gib du mir diese Fähigkeit, denn wenn du berufen hast, in diesem Sinne mich als Herr über meine Frau positiv gesehen, dann musst du mich auch befähigen, Und das Wort Gottes sagt, dass es auch so ist. Wo der Herr beruft, wird er auch befähigen. Das gilt genauso auch für die Frauen. Und darauf uns zu verlassen und in Gebet darum zu flehen, er möge uns die Kraft geben, für die Frauen sich unterzuordnen unter ihren Männern, für die Männer zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wer seine Frau lieb hat, liebt sich selbst. Hä? Ich dachte doch die ganze Zeit, wenn ich das tue, wo ich Lust habe, das ist doch Selbstliebe. Nun wird die Liebe zu mir selbst in einen Bogen über meine Frau gezogen. Nun, das fordert heraus zu Beziehungsfähigkeit. Das heißt, wahre Selbstliebe für den Mann geht nicht nur über die direkte Befriedigung seiner Lüste, sondern geht über die Frau. Verstehen wir? Ein wunderbares Wort. Aber welche Herausforderung auch hier. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Immer wieder diesen Vergleich. Aber auch diese natürliche Realität, dass Gott uns Menschen nicht gemacht hat, indem wir uns selbst zerstören. Und dass da, wo Menschen so krankhaft werden und sich selbst ritzen, sich selbst Schmerzen zufügen, sich selbst umbringen, ist das nicht aus dem Menschen selbst. So hat Gott uns nicht gemacht. Dann ist das dämonisch, fremdgesteuert. So macht auch das Wort hier schlicht das klar. Und so ist häufig auch unter uns oder immer mehr Krankhaftigkeit, dass man auch sagen muss, ja, ich kann mich gar nicht lieben, weil ich so entfremdet bin, auch von meiner Realität, dass ich als Geschöpf Gottes eigentlich mich selbst auch pflegen und ernähren will. Nun kommen wir noch einmal wieder zurück zu dem, du, habe ich noch Zeit? Also ich bin jetzt so richtig in, ja, 5 Minuten noch, ja? Aber dann ganz schnell zu einem ganz wichtigen Punkt, wieder den Anfang der Bibel. In 5 Minuten kriegen wir es hin. Also, schlagen wir noch einmal auf, weil das ist sehr, sehr wesentlich in diese Geschichte, wo es um den Mann geht. Also wir haben gesagt, dass Gott ihm eine Gehilfin schaffen wollte. Und dann heißt es, 1. Mose 2, Vers 19, Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so wie der Mensch sie die lebende Wesen nennen würde, sollten ihre Namen sein. Und das machte er. Der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Die Tiere waren ihm ja untergeordnet. Aber er dachte, wunderbar, ich gebe den Namen, behielt auch alle Namen, also da war die Erinnerung alles noch in Ordnung. Da war es noch heile Welt, alles funktionierte. Der Mann saß da, da kam der Elefant vorbei, Elefant, da kam die Maus, Maus. Also wunderbar, alles funktioniert. Ja? So müssen wir uns diese Szene vorstellen. Aber Gott sagte, Mann, Mann, oh Mann. Das ist alles nicht Hilfe, die dir hilft, echt Beziehung zu haben, auf deiner Ebene. Das sind alles die Tiere, über die du herrschen sollst. Und dann heißt es Vers 21, da liest der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Eine eigenartige Geschichte. Also, aber daher auch diese Stellung, dass die Frau aus dem Mann genommen wurde. Aus dem Mann genommen wurde. Das erste Mann und dann aus der Rippe, aus einem harten Teil, wurde eine Frau gemacht. Und Gott steckte diese Stelle mit Fleisch zu, mit etwas Weiches. Eigentlich ein schönes Bild. Auch da vielleicht schon Gottes Anweisung, okay, ich mache dir ein Gegenüber und ich gebe dir ein weiches Herz. Übrigens in Ezekiel Kapitel 11 finden wir, dass Gott auch das harte Herz aus uns heraus holen möchte und ein fleischernes Herz uns geben möchte. Ein weiches Herz, damit wir Beziehung leben können. Und das ist, was auch hier gemeint ist. Und dann heißt es, also Vers 23, da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Er ist noch immer ein wenig förmlich, merken wir. Statt dass er nun sagt, du, mein Geliebter, da bist du doch endlich. Sagt er, wie wenn er einen Vortrag hält, dies ist sie doch. Also fast poetisch, verstehen wir? Also er hat doch immer ein wenig Nachholbedarf, dass er mal lernt, direkt zu ihr zu sprechen, dass er in Beziehung tritt. Dies ist sie doch. Nun, so muss die Frau ihr gewiss dabei helfen. Ich weiß nicht, wie die Diskussion dann mit Eva losging, sagt von, hey, kannst du mich nicht selbst ansprechen? Also ich heiße so und so. Nein, nein. Er war ja eine Gewohnheit, dass sie die Tiere beim Namen nannten. Das gab auch gerade die Frau den Namen. Also verstehen wir, immer noch in der gleichen Funktion. Nun, er durfte, Gott erlaubte auch etwas in diese Richtung. Er sollte ja auch Herr sein über sie im Positiven. Aber er musste lernen. Und dann setzt Gott die Ehe ein. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und die beiden waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Es war kein Schulter. Sie hatten nichts zu verstecken. Nur heute nackt zu sein, das hier rein leiblich ist ja kein Problem mehr. Aber ich glaube, dass hier viel mehr gemeint ist. Auch das innere Seelenleben, auch das Leben, da hatten sie nichts zu verbergen. Nun, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir alle Gedanken, wo wir sagen, ich hoffe nicht, dass meine Frau das mitbekommt oder andersrum, dass mein Mann das mitbekommt. Wir haben Dinge zu verbergen, wir haben Schuld, aber das war tatsächlich damals noch nicht da, denn es war noch kein Schuld da. Sie waren offen und konnten alles austauschen. Und genau in diese Position, in diese Situation möchte uns nun der Herr wieder zurückbringen. Er will uns nicht zurück zum verloren gegangenen Paradies führen. Nein, das nicht. Er möchte uns in dem Fahrzeug, in Christus, weiterleiten. Nun gibt er ganz klare Anweisungen. Pass auf, das gelingt dir. Nur wenn ihr diese Aufforderung ernst nimmt und euch gegenseitig unterordnet, indem die Frauen sich den Männern unterordnen. Indem die Männer lieben. Und dann endet Paulus mit dieser wunderbaren Aussage, dieses Geheimnis ist groß. Nachdem auch diesen Vers des Einsetzens der Ehe aus 1. Mose 2, Vers 24 zitiert wird. Der Mann soll seine Frau anhängen. Sie werden ein Fleisch. Das Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das ist also Maßstab. Von dort her holen wir unsere Inspiration. Das schaffen wir nie aus eigener Kraft. Wir brauchen eine Bekehrung. Man könnte sagen, eine Wiedergeburt heißt, von oben her geboren zu werden, nämlich von Christus her, der seine Gemeinde geliebt hat. Und die Gemeinde das erkennen, dass er der einzige Retter ist des Leibes. In diese Beziehung sollen wir kommen. Welch ein Geheimnis, wie es Paulus hier beschreibt. Wunderbar, aber auch das Geheimnis einer Ehe. Aus Gnade darf man das vielleicht als Geschenk auch erfahren, dass in einer ehelichen Beziehung, wenn man wirklich tut, was der Herr sagt, ein so großes und ein tiefes, verborgenes Geheimnis liegt. Das ist wunderbar. Und so bin ich so dankbar, obwohl ich von Anfang an immer dachte, ich bin überhaupt nicht beziehungsfähig, aber ich bin so dankbar, dass ich über Jahre ein wenig lernen durfte, ein wenig. Es ist noch so viel vor mir. Aber auch ein tiefes Geheimnis, auch in dieser Zweisamkeit erfahren darf. Das ist wunderbar. Und dann, nachdem Paulus eben diesen hohen Flug macht und das Geheimnis beschreibt, kommt er wieder zur Tatsache. Das ist eben die Bibel. Es bleibt nie hängen in irgendwelchen abgestandenen, weit von uns gelegenen Geheimnissen. Es geht wieder zur Realität. Und jetzt ist nicht interessanterweise Ladies first. Jetzt geht es erst zu den Männern. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch, ihr Männer, liebt seine Frau. Wie sich selbst. Also nun erst die Frau. Also erst der Mann. Dann die Frau. Aber dass sie Ehrfurcht vor dem Manne habe. Nun etwas anders formuliert. Nachdem das Geheimnis gelüftet wurde, geht es nicht mehr um Unterordnung. Es geht um Ehrfurcht. Und sie darf nun in dem Sinne viel mehr von einer, man könnte sagen, Unterordnung zu einer Unterstützung kommen. Und in dem Sinne mit dazu beitragen, dass das, was hier steht, auch in Erfüllung geht. Er noch viel mehr, indem er liebt, wie Christus seine Gemeinde. Ich bete noch, wir stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, ich stehe hier und wir vor deinem Angesicht. Du, Herr Jesus, hast einen wunderbaren Plan und wir, Herr, wir sind einerseits auch brüskiert. Aber andererseits wollen wir es annehmen, Herr, als einen wunderbaren Plan, wodurch du tiefe Geheimnisse unter uns auch offenbarst. Du selbst bist schon offenbart in deiner Liebe und deiner Retterkraft über deine Gemeinde. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist, Herr Jesus, dass du zu ihnen sprichst und in ihren Herzen deutlich machst, ich bin es. Ich kann dir helfen auf eine Art und Weise, die dir niemand sonst geben kann. Herr, bitte helf uns auch in Bezug zu dem, was hier steht, wenn wir in einer Ehe leben, aber wenn wir auch vielleicht Männer, Frauen sind, die allein sind, dass wir, Herr, von dir die Kraft bekommen, diese Dinge, die hier stehen, in Gehorsam zu tun. Und dass unser Geist dazu erquickt wird, dass wir den Wunsch haben, eben voll Geistes zu werden, indem wir uns gegenseitig unterordnen. Bitte, Herr, segne du uns allen, ganz konkret auch diesbezüglich. Amen.